Frohes Schaffen.
Neues Schaffen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frohes Schaffen, Neues Schaffen. Der Podcast, in dem wir, Oman und Christian, immer über die Veränderungen in der Arbeitswelt sprechen und natürlich auch immer spannende Gäste dazu haben. Unser Gast heute gehört zu den Vordenkern und Top-Influencern der Personalszene. Er ist CEO von Embrace, das zu Bertelsmann Investments gehört und derzeit über 500 Mitarbeitende hat. Damit möchte Embrace nicht weniger als das führende HR-Tech-Ökosystem im deutschsprachigen Raum zu den RTM-Feldern Attract, Hire und Retain aufbauen und, das vielleicht am allerwichtigsten, die Arbeitswelt menschlicher, technologischer und optimistischer gestalten. Seit 10 Jahren betreibt unser Gast außerdem den Blog und Podcast Saatkorn und liefert dort Inspirationen für eine bessere Arbeitswelt. Herzlich willkommen, Gero Hesse.
Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, bei euch sein zu dürfen, Roman und Christian.
Wir würden gerne mal starten mit dem Slogan von deinem LinkedIn-Profil und da steht nämlich, jeder Mensch verdient den bestmöglichen Job und Arbeitgeber. Das klingt natürlich hervorragend, aber was heißt das denn konkret, den bestmöglichen Job und Arbeitgeber und wie kommen wir dahin?
Ja, jetzt hast du ein wichtiges Wörtchen unterschlagen. Jeder Mensch verdient den bestmöglich passenden Job und Arbeitgeber.
Aha, okay.
Das ist so ein Glaubenssatz, der für mich gilt, aber der auch gleichzeitig Mission Statement von Embrace ist. Das ist natürlich ein halbwegs utopischer Gedanke, ne? Also aus vielen Gründen ist das natürlich gar nicht bei allen Menschen möglich. Aber nehmen wir mal ganz kurz an, wir lebten in einer perfekten Welt und es wäre so. Ich glaube, die Welt wäre echt ein besserer Ort. Die Menschen wären zufriedener, glücklicher, wir hätten wahrscheinlich weniger Ego-Konsequenzen in der Welt und alle würden das tun, was sie wirklich lieben. Wie kommt man dahin? Indem man, glaube ich, individuell selbst stark darüber nachdenkt, was man eigentlich machen will und wie man einen Großteil seiner Zeit verbringen möchte. Und indem man sich ein Unternehmen sucht, einen Arbeitsplatz sucht, nicht zwangsweise ein Unternehmen, wo man sich bestmöglich einbringen kann mit den eigenen Skills und Kompetenzen. Und das hört sich einfach an, ist total schwierig. Na, jetzt sind wir 3 ja nicht mehr irgendwie 14, 15 oder 16, wo man vielleicht in der Schule oder durch Eltern draufgestoßen wird. Mach dir doch mal Gedanken, was du später mal tust. Ich glaube, je älter man wird, desto klarer wird einem, was das für ein Schatz ist, wenn man sowas gefunden hat. Ich könnte da jetzt ganz viel zu sagen. Ich höre mal auf, weil sonst kommt ihr nicht dazu, noch eine Frage zu stellen.
Genau. Da würde ich gleich mal einhaken, Gero. Auch hallo von meiner Seite. Du hast schon gesagt, das ist gar nicht so einfach. Gerade in den Unternehmen, wir kennen das hier bei der Telekom selbst auch, ist in den letzten Jahren sehr viel von Purpose, von Sinn gesprochen worden. Aber ist es das eigentlich, was den Arbeitsplatz ausmacht? Oder geht's vielleicht doch ganz profan darum, dass ich Geld verdiene? Ist manchmal das Thema Arbeit nicht ein bisschen überhöht auch?
Also es ist immer schwierig, sowas pauschal zu beantworten. Und wenn ich es pauschal beantworten müsste, würde ich sagen, ja. Aber Geld verdienen ist das eine, die Zeit und sehr viel Zeit, Lebenszeit damit zu verbringen, was einem vielleicht gar nicht gefällt, ist das andere. Ne? Also das ist nicht schön, selbst wenn man Geld dafür bekommt. Am Ende ist es in Teilen vielleicht auch eine Luxusdiskussion. Es gibt sicherlich eine ganze Reihe von Leuten, die einfach irgendwie Geld brauchen, um ihr Leben sozusagen hinzubekommen finanziell. Da möchte ich mir nicht anmaßen, über die eine Lanze zu brechen. Ne? Aber ganz generell glaube ich halt, wenn man das, was man tut, gerne tut und dafür auch Geld bekommt, dann ist das Leben ausgefüllter, besser. Und zu der Purpose-Frage, ich bin der Meinung, dass ein Tun mit Sinn immer besser ist als ein Tun ohne Sinn, auch wenn das vielleicht auch seine Berechtigung haben kann, wie ich es eben ja auch dargestellt habe. Und diese Sinnebene sehe ich eher auf individueller Ebene. Ne? Gibt ja auch Unternehmens-Purpose-Geschichten, die sich dann oft alle sehr gleich anhören, wo du kaum eigentlich was dagegen sagen kannst. Ja, wenn man jetzt sagt, wir wollen die Welt besser machen, wer würde sagen, ja, ich nicht. Fallen mir jetzt auch Leute zu ein, aber die meisten würden so nicht agieren. Viel wichtiger ist, glaube ich, für sich selbst als Individuum klar zu haben, was denn die Sinnebene sein kann. Und das würde ich sagen, macht ganzheitlich Sinn, also für einen Menschen über die Arbeit hinaus, aber eben auch für die Arbeit. So würde ich das beantworten.
Du machst ja auch viel Gedanken über Arbeitgeberkommunikation. Die Arbeitgeberkommunikation ist ja auch gern, du hast den Unternehmenspurpose schon angesprochen, das spielt ja oftmals zusammen, kommen zu uns, beispielsweise zur Telekom, du verbindest Menschen miteinander, du baust die besten Netze etc. Jetzt sagst du gerade, da aufs Individuum kommt an. Was heißt das für mich in der Arbeitgeberkommunikation?
Ich glaube, dass man als Arbeitgeber durchaus drüber nachdenken sollte. Ihr habt da einen sehr starken Purpose, ne? Also weil das ganze Thema Verbindung und Kommunikation, man sieht es ja übrigens auch in deinem LinkedIn-Profil, Christian, steht auch direkt oben drin, wir hören nicht auf, bis wir nicht alle verbunden haben. Das ist natürlich cool, da kann man sich gut dahinter stellen. Aber es muss halt eine tiefergehende, individuelle, persönliche Bedeutung auch haben, glaube ich. Und in einem Arbeitsmarkt, in den wir uns immer mehr reinentwickeln, da werden wir gleich sicherlich auch noch drüber sprechen, wo halt Arbeitgeber sich doch deutlich mehr strecken müssen, um die gut qualifizierten Menschen an Bord zu bekommen und auch zu halten, geht es natürlich immer mehr darum, auch deren individuellen Sinnbegriff eigentlich zu füllen. Also wie passe ich als Arbeitgeber eigentlich zu dir, deinen Vorstellungen und deinem Leben? Oder umgekehrt aus einer Arbeitnehmerperspektive gedacht, welcher Arbeitgeber würde denn erfüllen, was mir wichtig ist, ne? Ich glaube, das ist eine wichtige Fragestellung. Und ich finde, das sollte man eigentlich Kindern schon beibringen in der Schule, sich darüber Gedanken zu machen, weil das Ganze natürlich auch viel mit dem eigenen Erwachsenwerden und vielleicht auch Reifegrad zu tun hat. Dass Arbeit nicht in jeder Minute immer nur Spaß macht und dass da auch eine gewisse Leistung erwartet wird etc. pp., das ist klar. Dass man aber, wenn man was findet, was einem selber prinzipiell Spaß macht, viel leichter dadurch kommt, wahrscheinlich auch viel eher Erfolg hat, wahrscheinlich viel eher ein zufriedenes Leben insgesamt führen kann. Das ist, glaube ich, wichtig zu vermitteln.
Also eigentlich müssen wir so früh wie möglich quasi anfangen, um zu gucken, dass man Kindern und Jugendlichen vermittelt, so hey, wenn du das findest, was dir wirklich Freude bereitet, hast du ein, ne, um das am Anfang nochmal aufzugreifen, auch wahrscheinlich erfüllteres Arbeitsleben dann.
Genau, und Arbeits von mir aus noch in Klammern mit einem Bindestrich, ne? Arbeitsleben. Ich habe 4 Kinder und die sind zwischen 12 und 23, 12, 14, 20 und 23. Und wir versuchen, die Kinder genau so zu erziehen. Also zu sagen, wenn du was findest, wo du merkst, da ist eine innere Leidenschaft dabei, das begeistert dich, dann geh diesen Weg. Ich bin da sehr stark geprägt. Ich bin ein Beamtenkind und meine Eltern waren immer sehr sicherheitsorientiert. Meine Mutter kommt heute noch nicht damit klar, dass ich einen so verdammt unsicheren Job habe. Aber ich bin sehr glücklich damit. Und das ist vielleicht dann auch so eine Life-Lesson, die man selbst gelernt hat, dass es gut ist, sich davon zu befreien und auf den inneren Weg so ein bisschen zu hören. Und wenn ich mir jetzt meine Kinder anschaue, die beiden Älteren, die ja beide in dem Alter sind, wo sie schon in der Ausbildung sind, die sind halt sehr unterschiedlich. Wir haben eine ganz kreative, die macht Kommunikationsdesign, einen Studiengang, den man, wenn man den ganzen KI-Prophezeiungen glaubt, ja kaum noch empfehlen kann, wo ich aber fest davon überzeugt bin, wenn sie diesen Weg geht und lebt, dann wird sich für sie da auch eine Tür auftun, auch dauerhaft. Und unser Sohn ist sehr sicherheitsorientiert. Der macht duales Studium bei der Polizei und hat daran Spaß und braucht auch diese ganze Reglementierung. Also ich glaube, das ist halt wichtig, sich über die eigene Persönlichkeit so ein bisschen klar zu werden und dann was zu suchen, was dem möglichst auch entspricht.
Hast du das Gefühl, ich weiß, es ist jetzt vielleicht wieder ein bisschen pauschal gefragt, aber es geht nicht anders. Hast du das Gefühl, dass die jüngere Generation mehr nach Sicherheit strebt oder dass die da offener sind? Also ich habe letztens irgendwo gelesen, dass angeblich es der jüngeren Generation es jetzt viel mehr wieder um Sicherheit geht. Es geht ums Geld verdienen. Diese ganze Thematik, Purpose etc., wir hatten es gerade schon ein bisschen angesprochen, wäre gar nicht so relevant. Das wäre mehr oder weniger ein Medienhype. Wie siehst du das?
Naja, ich habe das auch gelesen, also diese Studien, dass Sicherheit mehr relevant ist. Mein privater Hausfrauentest ergibt das nicht an allen Stellen, muss ich klar sagen. Aber das ist halt eben auch keine wirkliche Statistik. Ich kann mir das zumindest gut erklären, warum es so ist. Wenn man sich anschaut, wie die Gesamtwirtschaftslage ist, wie die politischen Zustände sind, da muss man sagen, wer jung ist, wer heute, sagen wir mal so 18, 19 ist, oder 20, machen wir es ganz einfach, ja. Dann denkt man 5 Jahre zurück. Was ist in den 5 Jahren eigentlich passiert? Wir hatten Covid verbunden mit einer großen Verunsicherung, einer gesellschaftlichen Verunsicherung, ne? Also extrem groß. kurz darauf fällt dem verrückten Putin ein, ich marschiere mal in die Ukraine ein. Wir haben Krieg in Europa, undenkbar, in dem Ausmaß zumindest vorher. Daraus die ganzen Folgen, die entstanden sind, Inflation, gestiegene Energiepreise, große Unsicherheit auch hier, die Politik nicht in der Lage, Sicherheit zu schaffen, sondern eher noch mehr Verunsicherung herbeizuführen. Dass sich da ein junger Mensch vielleicht nach mehr Sicherheit sehnt, das kann ich total verstehen. Ja, gerade wenn man anfängt, sein Leben selbstständiger zu gestalten. Allerdings, glaube ich, ist das ein Spiegel der Zeit. Und wenn man die Jahre davor nimmt, die eigentlich eher von ganz anderen Tendenzen geprägt waren, da kann man dann auch durchaus verstehen, warum davor vielleicht Sicherheit gar nicht so ganz das große Thema war, ne? Weil es halt gesellschaftlich insgesamt auch nicht so das große Thema war. Und ich behaupte jetzt mal, ich gucke jetzt einmal noch nach vorne, in den nächsten 5 Jahren, alle sagen ja, das wird nie wieder normal im Sinne von, die Krisen werden weiter zunehmen, Volatilität ist da. Gleichzeitig bin ich aber ein Optimist. Wirtschaftszyklen verlaufen eben, wie der Name schon sagt, zyklisch. Wird auch wieder da einfachere Zeiten geben und es wird dann auch wieder Zeiten geben, wo mehr positives Gedankengut in der Gesamtgesellschaft da ist. Und das ist eine Riesenaufgabe auch von der Politik natürlich.
Hoffen wir. Hoffen wir.
Was heißt das denn als Konsequenz? Da wird gerade schon über Ansprache von Arbeitgebern in Richtung, also einmal die Mitarbeitenden selber, aber die sind ja dann im besten Fall alle schon im Unternehmen drin, aber auch für potenzielle neue Mitarbeitende. Muss man dann alle paar Monate gefühlt seine Ansprache ändern? Einmal mit Richtung Purpose, einmal Richtung Sicherheit. Kann man das verbinden oder zielgruppenspezifisch? Wie ist dein Blick da drauf?
Ich sage jetzt was alle Arbeitgeber doof finden. Es muss deutlich individualisierter ablaufen. Also eben pauschal irgendwelche Messages daraus zu ballern. Ich behaupte, die Zeit der großen Employer-Branding-Kampagnen ist eigentlich vorbei. Ja, dass du eine Gesamtgeschichte erzählst und alle deine Zielgruppen glauben, die, das halte ich heutzutage für wirklich nicht mehr glaubwürdig. Ich will damit nicht sagen, dass ein Grundpurpose und auch vielleicht eine Grundgeschichte überflüssig wären. Aber die muss übersetzt werden. Die muss klarer erzählt werden auf die Bedürfnisse der verschiedenen Zielgruppen, eigentlich der verschiedenen Individuen in Organisationen. Und die Technologie, wie sie sich weiterentwickelt, auch die ganze Art und Weise, wie kommuniziert wird heute, erlaubt ja durchaus auch, dass ich das stärker runterbreche und individualisierter erzähle. Das ist sehr viel mehr Arbeit auf der kommunikativen Ebene und das ist eine Riesenherausforderung für Führungskräfte. Aber ich glaube, da führt kein Weg dran vorbei.
Thema Individualität, die Ansprache ist ja das eine, aber wir sprechen ja auch oftmals darüber, ne, dass Lebensläufe nicht mehr so geradlinig sein müssen oder sollten und auch diese CVs individueller sind. Ist es denn aus deiner Erfahrung so, dass das auch wirklich völlig in Ordnung ist oder ist es immer noch am besten den straighten Lebenslauf mit Bachelor, Master, passende Praktika ohne Bruch in möglichst Rekordzeit durchzuhauen und dann sich zu bewerben?
Kommt drauf an. Also es gibt beides heutzutage und ich glaube, die zuletzt von dir skizzierte Beschreibung ist bei weitem immer noch das, was bei den meisten HR-Teams im Vordergrund steht. Aber ich glaube, wir bewegen uns halt in einer wahrscheinlich der spannendsten Phase ever, wenn es um Arbeit geht, weil so viele Dinge sich verändern. Ne? Die Technologie verändert sich, die Rahmenbedingungen verändern sich. Hätten wir nicht die Demografieentwicklung, dann wäre ziemlich klar, wie Arbeitgeber generell sich verhalten würden. Wir erleben ja auch gerade, dass viele so eine Rolle rückwärts machen. Ne? Also Corona hat Arbeitgeber gezwungen, eine Vertrauenskultur zu leben, ob sie jetzt wollten oder nicht. Sie mussten sich darauf verlassen, dass Menschen mit mehr Freiraum, jetzt gerade wenn man über Brainworker spricht, dass sie zu Hause ihre Arbeit machen. Und viele sagen jetzt, wo die Wirtschaft unsicher ist, kommt wieder zurück. Ich glaube, dass das nicht nachhaltig ist, weil wenn man nach vorne schaut und sich die Demografieentwicklung anschaut, wenn man dran glaubt, dass die Wirtschaft sich auch wieder stabilisieren wird, da muss man sich jetzt eigentlich hinstellen und HR neu denken. Ich rede dann immer von Old HR versus New HR. Old im Sinne von, wir kontrollieren mal schön alle, wir stellen sicher, dass alle von 8 bis 17 Uhr im Büro sind und mittags von 12 bis 13 Uhr eine Stunde Pause machen. Ich übertreibe das jetzt nur wenig. Ich glaube, wir müssen hin zu mehr Freiraum, mehr Vertrauen und das führt auch zurück auf die Lebenslauffrage. Wir werden gar nicht drum hinkommen, in den nächsten Jahren deutlich flexibler auf solche Lebensläufe draufzuschauen. Aber das ist in vielen Unternehmen noch nicht angekommen oder es ist abstrakt angekommen, wird aber nicht gelebt.
Du hast jetzt viele spannende Themen da in deiner Antwort auch schon angesprochen. Bleiben wir nochmal bei dem Thema, dass du eben auch angesprochen hast, ohne es jetzt explizit zu nennen, das Thema Homeoffice. Momentan sind die Gazetten voll, Rolle rückwärts. Die Unternehmen tun sich schwer damit, nach Corona zurück ins Büro. Einige sagen auch, wie stehst du zu der Argumentation? Ja, wir wollen ja gar nicht komplett das Rad zurückdrehen, aber wir haben festgestellt, die Kreativität, das Miteinander, das kriegen wir hybrid nicht so gut hin. Wir brauchen einfach das Büro als zentralen Ort des Zusammenseins, des Zusammenkommens. Hältst du das Argument für ein bisschen vorgeschoben, um doch die Leute wieder komplett, wie du sagst, sozusagen zu kontrollieren? Oder ist es letztendlich der Punkt, man sucht gerade nach der richtigen Mischung?
Ich selber suche nach der richtigen Mischung. Das kann ich klar so sagen. Und ich kenne auch viele, die genau das tun. Weil ich glaube, da wird jetzt niemand widersprechen, wenn es um einen kreativen Prozess geht, wenn 5 Leute in einem Zimmer sitzen und sich austauschen und die kreativen Funken fangen an zu fliegen. Das ist anders als virtuell. Das ist direkter. Und der Kreativprozess wird sicherlich dadurch mehr gefördert, als wenn man an verschiedenen Ecken sitzt. Aber wir bewegen uns in eine Zeit, wo es immer normaler wird eigentlich, dass wir genauso agieren. Und dieses Zurückdrehen, davon halte ich gar nichts. Ich bin immer für Freiwilligkeit. Ich bin immer dafür, eigentlich dem Team zu sagen, wenn ihr glaubt, ihr braucht diese Zusammenkunft, dann macht das genauso. Also bei Emrace kann ich sagen, wir haben gar keine Regelung, wo wir sagen, die Leute müssen 2 Tage ins Büro kommen oder ähnliches, sondern das ist den Teams überlassen. Aber ich sage dazu auch immer, wer so viel Freiraum bekommt, von dem erwarte ich, dass er selbst erkennt, wenn man den eigenen Freiraum dann vielleicht auch selbst mal beschneidet. Ja, dass man sagt, wir brauchen jetzt diesen Termin zusammen oder dass man akzeptiert, die Führungskraft sagt, an dem Tag seid ihr bitte alle da, dann erwarte ich, dass auch alle da sind, ne? Weil sonst der Freiraum auf der anderen Seite halt extrem hoch ist. Und am Ende ist das so ein bisschen für mich mit so Erwachsensein vergleichbar, ne? Also es gibt halt Rechte und Pflichten auf beiden Seiten und wenn der Freiraum groß ist, dann ist er umgekehrt, finde ich, muss die Bereitschaft auch groß sein, dann, wenn es drauf ankommt, einen Kompromiss zu machen. Ich halte von diesen ganzen grundsätzlichen Regelungen nichts, sondern ich glaube halt an die Selbstorganisation von Teams oder, wenn das nicht funktioniert, halt an Führungskräfte, die das so abpassen können, dass da das richtige Level draus entsteht.
Du hast das Stichwort Freiwilligkeit genannt. Ganz aktuell laufen gerade Meldungen über den Ticker, dass Australien das Recht auf Nichterreichbarkeit gesetzlich verankert hat. Das heißt, von solchen, sagen wir mal so, staatlichen Eingriffen würdest du dann wahrscheinlich auch nicht viel halten, sondern sagen, das sollen die Unternehmer selbst organisieren.
Ja, ich halte davon gar nichts. Es gab ja auch in Deutschland vor einigen Jahren große DAX-Unternehmen, die halt ihre Server abgestellt haben nach 18 Uhr. Da gab es halt keine Mail mehr. Aber ganz ehrlich, wenn ich doch so frei arbeiten kann und individuell vielleicht sage, Sonntagnachmittag, da ist meine Frau mit den Kindern weg, da habe ich 3 Stunden Zeit, da arbeite ich in Ruhe mal den ganzen Kram ab, zu dem ich vielleicht sonst gar nicht so gut komme, dann möchte ich doch nicht, dass mir das jemand verbietet. Also da möchte ich doch den Freiraum haben. Und umgekehrt muss ich als Führungskraft, also ich rede jetzt wirklich davon, von den Leuten nicht erwarten dürfen, dass die das sonntags nachmittags machen. Sondern das muss halt dann geschehen, wenn die das wollen. Wenn nicht, dann nicht. Ne?
Also wir hatten übrigens selbst, wir haben nicht die Server abgestellt. Seinerzeit hatten wir beispielsweise eine Policy verabschiedet, die sagt, jeder hat das Recht auf Freizeit und du als Führungskraft ist völlig legitim zu überlegen, wie du das gerade schilderst. Ich habe Sonntag, muss das irgendwie vom Tisch haben, schreib eine Mail, aber du sollst immer dir überlegen, was kann das bei dem Mitarbeitenden auslösen? Es gibt Leute, die gehen damit gelassen um oder es gibt Leute, damit, die fühlen sich sofort unter Druck gesetzt und jetzt muss ich ran, mein Chef hat mir eine Mail geschrieben.
Gut, da gebe ich dir recht. Das Szenario kann ich mir natürlich auch gut vorstellen, aber 2 Dinge dazu. Das eine ist ja, wie man in der Firma darüber redet. Was erwartet man eigentlich? Man kann ja klar sagen, ich erwarte nicht, dass mir irgendwer nach 18 Uhr eine Mail schreibt oder sonntags. Das kann man sagen. Unter meinen Mails, unter allen Mails steht so ein Passus drunter. Diese Mail habe ich zu einer Zeit geschrieben, die für mich passend war. Ich erwarte nicht, dass du sofort antwortest, sondern bitte antworte dann auch, wenn es für dich passend ist. So. Also das kann man sagen, das kann man auch nochmal so nachweisen. Und dann ist wichtig, dass es gelebt wird. Das heißt, ich kann natürlich keinen anflaumen, wieso hast du mir Sonntag kein Feedback gegeben? Das ist klar. Also ich glaube, es braucht halt Regelungen, aber es ist schwierig, das alles runterzuschreiben. Ich erlebe das manchmal auch mit der Mitbestimmung. Ich bin großer Freund eigentlich der Mitbestimmung, aber manchmal versuchen die zu schützen, was überhaupt gar nicht geschützt werden muss, weil der Mitarbeiter eigentlich selbst entscheidet, wie er das gerne hätte.
Ja, ja, es ist eine Gratwanderung. Ja,
ja, absolut.
Ja. Bei vielen der Themen, die wir gerade schon angerissen haben, sprechen wir ja viel über, ne, klassisch White Collar, also Leute, ne, wie wir jetzt hier sitzen, sprechen können. Mhm. Welche, sagen wir aus dem ganzen großen Bereich New Work, welche Bereiche oder welche Aspekte können wir denn auch in eine, in Anführungszeichen, andere Welt übertragen, wo es halt nicht Standard ist, dass man halt sich über diese Themen so Gedanken macht? Was ist da dein Blick?
Jetzt muss ich vorweg sagen, ich arbeite zu 80% in dieser Brainworker-Welt. Ne? Also wir haben sicherlich Kunden, die auch in einer anderen Welt unterwegs sind, aber ich habe in so einer Welt selbst nie gearbeitet. Das schiebe ich mal als Disclaimer vorweg. Ich glaube, es geht ganz stark um Teilhabe an Entscheidungsprozessen. Und ich glaube halt, du kannst natürlich ein Schichtsystem bestimmen und sagen, du hast dann und dann Dienst. Du kannst natürlich auch die Leute fragen, wie sieht's denn aus? Oder sogar noch weitergehend sagen, Team, überlegt euch doch mal, wie es für euch am besten wäre und lasst uns dann diskutieren, ob wir das so umsetzen können. Als simples Beispiel. Ich glaube, es hat ganz viel damit zu tun, ob Menschen das Gefühl haben, dass ihre Sichtweisen erstmal gesehen werden und dann aber auch ernsthaft eingeladen werden, mitzubesprechen. Das ist jetzt abstrakt formuliert, aber das kann man auf alle möglichen Themen auch in den Blue-Collar-Bereich übertragen.
Das ist übrigens ein sehr gutes Thema, wenn ich ganz kurz ein Beispiel einhaken darf, das ich gelesen habe. Gerade wir eben viel, glaube ich, über von Roman schon das Stichwort New Work, kommen wir vielleicht gleich noch ein bisschen zu. Aber da heißt es, ja, ist nur was für große Unternehmen, die Idee dahinter. Aber ich habe das über eine mittelständische Bäckerei gelesen, die Probleme hatte, die Leute, ich weiß nicht, wann so ein Bäcker aufstehen muss, wahrscheinlich 1 Uhr nachts oder dergleichen, um dann die Brötchen frühmorgens fertig zu haben. Der hat seine Leute tatsächlich gefragt, wie wollen wir das mit den Schichten machen? Ich verordne das nicht. Lass uns mal zusammen gucken, wie wir das gemeinsam besser hinkriegen. Und siehe da, er hat eine Lösung gefunden. Es war tatsächlich in Teilen individualisiert. Und er sagt, seitdem läuft es besser. Also es ist ein Beispiel dafür, dass tatsächlich diese Teilhabe nicht nur in den Großunternehmen, gerade vielleicht auch im mittelständischen Bereich funktionieren kann.
Ich war jahrelang, solange es ihn gab, in der Jury des New Work Awards dabei. Und da gab es Einreichungen von Konzernen, aber auch viel Mittelstand, auch viel KMU. Die innovativsten Ansätze, die kamen in der Regel nicht unbedingt aus den Großunternehmen, sondern die kamen sehr oft aus dem KMU-Bereich. Und das, was ich eben so propagiert habe mit dem ganzen Thema Individualisierung, also wenn ich diesen Begriff bessere Arbeit, der mir besser gefällt als New Work, das suggeriert ja, dass es irgendwann auch mal alt wird. Also es geht darum, das besser zu machen. Wenn ich das mit einem anderen Wort beschreiben würde, würde ich sagen, es ist Individualisierung. Es geht wirklich darum, auszutarieren sozusagen, was willst du geben, wie kannst du es geben in die Arbeit und dann lass uns einen Weg finden, wie wir das bestmöglich hinbekommen. Das ist in einem Betrieb mit 5 Leuten in Teilen, glaube ich, deutlich leichter umzusetzen als in einem Riesenunternehmen, wo die Mitbestimmung sehr stark mit drin ist, wo man teilweise auch Verhandlungen führt, um Verhandlungen zu führen, weil es ein politischer Prozess ist. Ja, also das stelle ich mir zumindest so vor, dass man leichter in innovative Regelungen reinkommt. Das geht ja teilweise ganz weit, bis hin zur Fragestellung, wem gehört überhaupt das Unternehmen. Da gibt es ja auch tolle Beispiele, auch eher aus dem kleineren Bereich, Mittelstand, wo dann Eigentümer gesagt haben, hey, der Laden gehört uns jetzt allen und wir arbeiten gemeinsam daran, dass bestmöglich, ne, der bestmöglich passende Job und Arbeitgeber, daran arbeiten wir, das umzusetzen. Ja,
ja. Kommen wir vielleicht nochmal ganz kurz zum Arbeitsmarkt. Du hattest es eben auch schon angesprochen. Ist das denn tatsächlich so, dass es momentan einen Arbeitnehmermarkt gibt? Weil gleichzeitig sieht man ja Tausenden von Entlassungen in den Großunternehmen. Wir haben das Thema Babyboomer, immer mehr gehen in die Rente. Gleichzeitig wird gesagt, das funktioniert nicht, ihr müsst alle länger arbeiten. Gibt es wirklich diesen Arbeitnehmermarkt oder ist das auch wieder so ein Buzzword, dass es für einige Spezialisten vielleicht so ein Eldorado gibt? Ich kann mir den Arbeitgeber aussuchen, aber für die große Menge der Beschäftigten sieht es eigentlich eher ein bisschen anders aus, oder?
Ja, auch da. Ich hatte ja eben schon mal so ein bisschen die Zeit ab Covid so charakterisiert. Jetzt in diesem ganzen Kontext Employer Branding, Recruiting, da kenne ich mich ja naturgemäß ganz gut aus. Und da kann ich sagen, dass die Jahre 19, 20, 21 ziemlich genau bis Ende Q1, 22 eigentlich goldene Jahre waren für alle, die in der Recruiting-Branche in irgendeiner Form unterwegs waren. Oder anders ausgedrückt, wer da kein Geld verdient hatte, der hat wirklich das nicht verstanden. Warum? Weil wir diesen Tipping Point am Arbeitsmarkt, den Demografie-Tipping Point 2019 hatten. Und die Unternehmen dann in den Folgejahren ganz stark gemerkt haben, ach du Scheiße, das ist ja wahr, das steht ja nicht nur in der Zeitung, ist ja wirklich so, dass weniger Leute nachkommen. Und wir haben das bei uns im Business sehr stark gemerkt, weil wir auf einmal nicht mehr mit irgendwelchen Personalreferenten gesprochen haben, sondern die Top-Entscheidungsträger am Tisch saßen, verbunden auch mit ganz anderen Budgets, die ausgegeben wurden für diese Themen. Das ist durch den Ukraine-Krieg und die nachfolgenden Entwicklungen erstmal wieder sehr, sehr volatil geworden. Also es gibt in Teilen immer noch einen Arbeitnehmermarkt, hängt aber von den Berufsbildern ab. Und in Teilen eben auch nicht. Und interessanterweise, wenn ich dann noch die Technologie mit dazu nehme, also KI sei als Stichwort genannt, stellen wir so langsam fest, dass die wirklichen Arbeitnehmermärkte auf einmal in Berufsbildern liegen, wo man es vielleicht erst so gar nicht erwartet hätte. Ne? Man hat ja immer nur über IT geredet. Auf einmal hast du Logistik, Paketauslieferer, du hast natürlich die Pflege, ist so ein Dauerbrenner, die haben natürlich Strukturen in ihrer Branche, die man nicht von heute auf morgen ändern kann. Gesundheitsbereich genau dasselbe. Das heißt, in Teilen haben wir auch jetzt einen Arbeitnehmermarkt und man kann ja verschiedene Indizes beobachten. Ich gucke mir beispielsweise an den Hays Fachkräfteindex. Der wird einmal im Quartal veröffentlicht. Seit 2015 sieht man sehr schön, wie sich die Nachfrage nach Fachkräften entwickelt hat. Und in der Tat ist der in diesem Jahr zweimal stark abgesunken. Wir liegen zwar immer noch über 2015 und den Jahren bis 2019, aber nicht mehr so deutlich, wie das vor einem Dreivierteljahr noch der Fall war. Oder nehmen wir das Arbeitsmarktbarometer, kommt ja monatlich raus, gucke ich auch immer drauf. Da ist ja diese Prognose, wie wird sich der Arbeitsmarkt, und das setzt sich dann zusammen aus der Beschäftigung und der Arbeitslosigkeit, in den nächsten 3 Monaten wohl entwickeln. Ja, das ist jetzt so neutral, ne? Also das ist kein richtiger Arbeitnehmermarkt im Moment. Ich glaube allerdings, das hängt nur an der Stabilität der Wirtschaft, in Anführungsstrichen nur. Muss sich halt schon einiges ändern. Aber sobald sich das ändert, sind wir schwuppdiwupp wieder in der Situation wie 2020, zweites Halbjahr. Ne? Corona-Schockstarre, warum? Ist ja im März ausgebrochen. Ab September war Holland in Not. Fast bei allen Arbeitgebern. Und da werden wir ganz schnell wieder landen. Also deswegen halte ich das auch für kritisch. Dieses ganze Thema, wir trennen uns von den Älteren und bauen im großen Stil Personal ab. Ich weiß gar nicht, wie nachhaltig das ist, weil wenn die Wirtschaft wieder stabil wird, wo sollen dann eigentlich die ganzen Leute herkommen, die dann benötigt werden? Also, und wenn wir dann noch gucken, Migration und die ganzen Diskussionen in Deutschland darum, ne, ich darf gar nicht dran denken, wie jetzt die Wahlen in den östlichen Bundesländern ausfallen werden. Also, wir sind jetzt also vielleicht nicht das Land, wo alle sagen, da will ich unbedingt sofort hin. Auch so ein fettes Fragezeichen. Also ich glaube, dass die Unternehmen gut beraten wären, sehr genau zu überlegen, wen baue ich eigentlich wann und wie ab und vor allen Dingen, wie investiere ich eigentlich in Re- und Upskilling? Weil ich brauche ja die Leute. Also ich stelle mir das immer so vor, es gibt eine Unternehmensstrategie, wo ja relativ klar ist, was will das Unternehmen die nächsten 3 bis 5 Jahre eigentlich erreichen? Und daraus abgeleitet kann ich ja eigentlich relativ stark und klar sagen, wenn ich das erreichen will, dann brauche ich die Skills und Kompetenzen dafür. Also wenn ihr alle Menschen verbinden wollt und so weitermachen wollt bei der Telekom, dann wisst ihr ja auch, was für Leute ihr eigentlich braucht oder welche Fähigkeiten ihr eigentlich braucht. Und wenn dann deutlich wird, da fehlen uns wahrscheinlich in 3 Jahren Fähigkeiten, dann habt ihr ein Problem mit eurer Strategieerreichung. Nicht mit der Erreichung der Personalstrategie, sondern mit der Erreichung der Unternehmensstrategie. Ergo verstehe ich gar nicht, warum die Unternehmen da nicht deutlich strategischer draufschauen. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich habe es innerhalb meines Podcasts, so eine Serie, wo ich mit PersonalvorständInnen spreche. Also Transformation haben die überall als Thema. Und Transformation in dem Sinne, wir bauen einerseits ab, andererseits bauen wir auf, gleichzeitig. Das wird ja oft nicht miterzählt, ne? Wir bauen im großen Maßstab ab, gleichzeitig werden ganz andere Profile nachgefragt am Arbeitsmarkt. Also das zu managen, das ist, glaube ich, die allergrößte Aufgabe, zumindest aus so einer Personalvorstandsperspektive.
Wir haben ja schon so ein paar Fragen, wo man sich ein bisschen festlegen muss. Eine davon hätte ich auch noch. Wenn du dir jetzt aussuchen könntest, was wäre jetzt dein ideales Alter, um im Arbeitsmarkt unterwegs zu sein? Ist es eher so wie deine Kinder gerade, die jetzt wirklich starten und diese Thema KI irgendwie mitnehmen? Ist es eher, ne, ich bin jetzt Anfang 30, ist eher das Alter, wo man sagt, man nimmt das Beste aus beiden Welten, kann vielleicht irgendwie so eine Führungsposition besetzen? Oder sind es eher die Babyboomer, die die fetten Jahre auch bis zu einem gewissen Grad mitgenommen haben und jetzt sagen können, alles klar, macht ihr mal. Was würdest du dir aussuchen?
Also die bequemste Situation ist natürlich die der Babyboomer, zumindest der Babyboomer, die gut verdient haben die ganze Zeit. Aber am Ende führt das komplett zurück zu jeder Mensch verdient den bestmöglich passenden Job und Arbeitgeber. Und wenn du den hast, dann ist das Alter ziemlich egal, glaube ich, weil du ja was tust, was dir Spaß macht. Und dann kann ich mir auch vorstellen, für mich persönlich vielleicht länger zu arbeiten als das normale Rentenalter. Und wenn du das nicht hast, dann kann Arbeit auch ganz schön Pain in the Ass sein, glaube ich. Deswegen, das hat mit dem Alter, finde ich, weniger zu tun als mit der Passung. Wie stark fühlst du dich eigentlich wohl mit dem, was du da tust?
Gut. Ja, damit haben wir, glaube ich, auch den perfekten Zirkelschluss quasi zum Beginn unseres Gesprächs gefunden. Insofern, Gero, dir vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine Einsichten. War sehr, sehr spannend. Und deswegen bleibt uns nur zu sagen, vielen Dank an der Stelle.
Ja, herzlichen Dank, Gero. Ich glaube, ich muss nicht sagen, dass wir das Gespräch sicherlich noch hätten weiterführen können. Gib aber bestimmt noch mal eine Gelegenheit. Wir sind schon am Ende der Sendung und bleibt uns nur noch zu sagen, tschüss zusammen da draußen und vielen Dank dir, Gero.
Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Hat mir total Spaß gemacht und in der Tat hätten wir wirklich noch weiter sprechen können. Euch weiterhin viel Erfolg mit eurem Podcast.
Dankeschön.
Gleichfalls.
Ciao.